Hallo und herzlich willkommen zum Liebe Autoren Podcast. Mein Name ist Julia Störling und dies ist Folge 3.2. Ja, jetzt habe ich wieder Gisela Schmidt zu Gast und wir sprechen über nicht so ein richtiges Buchveröffentlichungs-Marketing-Thema, sondern es geht eher so ein bisschen weicher, und zwar so ein bisschen mehr um Gefühle. Und zwar sprechen wir über das Thema Erlaubnis geben. Und das war so interessant, weil wir, während wir gesprochen haben, ganz, ganz, ganz viele Facetten gefunden haben, wozu man sich eigentlich die Erlaubnis geben kann und geben muss, wenn man Autorin ist. Und ich habe das Thema aufgebracht, weil Gisela hat zwei Kinder und das eine ist erst 9 Wochen alt, das zweite. Dementsprechend hat sie natürlich, muss man sich noch viel öfter Erlaubnis geben. Ja? Also es gibt eine bestimmte Sicht von außen, wie man als Mutter zu sein hat, was man machen darf, wie viel Zeit man für Dinge aufwenden darf oder auch nicht. Und dann zu sagen, nein, ich möchte das aber gerne machen. Ich brauche das, um glücklich zu sein. Und es ist vollkommen okay, wenn ich viel schreibe und mich trotzdem um meine Kinder kümmere. Oder halt auch, ich erlaube mir so zu arbeiten, wie ich arbeite. Und ich erlaube mir auch mal nur 2 Minuten zu schreiben. Oder was auch immer. Also wir haben da ganz viele Facetten gefunden. Und ich bin sehr angetan davon, weil, wie gesagt, ich bin ja in meinem anderen Leben Life-Coach. Und ich mag das Thema Erlaubnis geben sehr, weil wir halten uns doch sehr, sehr zurück meistens. Und deswegen werde ich wahrscheinlich noch ein bisschen mehr darüber sprechen. Ich habe nämlich, weiß nicht, ob du die Folge 0 gehört hast, wo ich mich so ein bisschen vorgestellt habe, auf meiner Website www.liebeautoren.de, wo du auch noch mal mehr über Gisela findest und den Kontakt zu ihr aufnehmen kannst, kannst du dich auch anmelden zu einem, ja, so eine Art Newsletter, im Grunde zu einer Liste. Aber wenn du dich da einträgst, bekommst du zum einen einen emotionalen Erste-Hilfe-Kasten für Autorinnen. Also wenn die Emotionen mal verrückt spielen, wenn du mal nicht mehr weiter weißt, wenn du Schreibblockaden, Ängste, sonst irgendwas hast, dann würde ich dir empfehlen, einen Erste-Hilfe-Kasten anzulegen. Und zwar einen physischen Erste-Hilfe-Kasten. Und wie das geht, was dahinter steckt, welche Übungen, Tipps, Tricks und so weiter es da gibt, das bekommst du alles als Download, wenn du dich anmeldest. Mir hat das schon sehr, sehr oft geholfen. Deswegen wollte ich das auch anderen zur Verfügung stellen. Und ich werde immer mal zu den Interviews, die ich jetzt hier führe, wenn mir da noch was zu einfällt, wo ich sage, ach, guck mal, da kann ich noch mal ein bisschen was aus der Coach-Ecke zu sagen, dann werde ich das einfach da als Audio tun also nochmal einsprechen. Und das geht dann aber nur an die Liste. Also das geht nur an die Leute, die sich da eingetragen haben. Wie so eine Art Mitgliederbereich quasi, kann man das so ein bisschen sagen. Ja. Also wenn du da Lust hast, das anzuhören, kannst du dich natürlich auch auf jederzeit wieder austragen, wenn du das möchtest, ja. Dann kannst du das gerne tun. Und ich finde, vielleicht kann man sich da tatsächlich nochmal so eine kleine Gemeinschaft untereinander aufbauen und sich gegenseitig helfen. Also das finde ich immer sehr schön. Das habe ich mit meinen anderen Podcasts immer die Erfahrung gemacht, dass das am allerschönsten ist, wenn man sich untereinander, sich die Hörer und Interviewpartner auch nochmal vernetzen. Also das ist immer toll. Dementsprechend, also wenn du Lust hast, da noch mehr drüber zu wissen und über das Thema Erlaubnis geben und wie du da vielleicht über deinen Schatten springen kannst, wie du Grenzen setzen kannst, auch anderen Menschen gegenüber, dann hör da doch nochmal rein. Da habe ich bestimmt noch was für dich. Also www.liebeautoren.de in einem Wort. So, aber jetzt wünsche ich dir viel Spaß mit Gisela und dem Thema Erlaubnis. Ja, heute habe ich noch einmal Gisela Schmidt bei mir zu Gast und ich freue mich ganz doll, dass wir uns jetzt noch mal über ein bisschen mehr ein Autorinnen-Thema unterhalten. Wir haben uns ja eben schon sehr viel Spaß gehabt mit, mit dem Leserinnen-Interview. Und zwar haben wir gerade darüber gesprochen, dass wir uns über das Thema sich Erlaubnis geben sprechen wollen, weil das ist gerade bei dir, glaube ich, ein wichtiger Faktor und, glaube ich, bei allen schreibenden Müttern, und es sind ja oft Mütter, die tatsächlich schreiben. Also bei dir sind deine Kinder auch noch sehr klein, hast du ja gerade gesagt, 2,5 und 9 Wochen.
Ja.
Genau, und sich da die Zeit
zu nehmen, zu schreiben, sich die Erlaubnis zu geben oder auch die Erlaubnis zu geben, mal nicht zu schreiben. Das finde ich ein sehr, sehr schönes Thema. Und Erlaubnis geben ist ja tatsächlich im Autorinnen-Dasein noch in ganz vielen anderen Bereichen enthalten. Und darüber sprechen wir jetzt mal. Also, wie ist denn das bei dir? Wann oder wozu gibst du dir die Erlaubnis?
Also erstmal zum Schreiben an sich, würde ich sagen, weil ich hatte es ja gerade schon beim Plaudern so ein bisschen angedeutet, wenn man natürlich 9 Romane in 2 Jahren schreibt und das Bild in der Öffentlichkeit von einem Autor ist, ein Autor sitzt mindestens 1 Jahr an einem Roman, bis er perfekt ist, mindestens, ja, manche schreiben 8-9 Jahre an einem Roman, bis er super ist. Und dann komme ich an und sage, ja, ich habe jetzt 9 Romane in 2 Jahren geschrieben, dann ist das Bild von Nichtschreibenden oft, oh Gott, du vernachlässigst deine Kinder. Mhm. So ist es aber natürlich nicht. Also die Schreibzeit ist die Erlaubnis an mich selbst, auch was für mich zu tun. Also meinem Hobby nachzugehen. Das ist viele Selbstschreibende, also viele Autoren und Autorinnen werden das kennen. Wenn man schreibt, dann muss man das. Man kann nicht einfach sagen, ach, dann schreibe ich halt ein Jahr lang nicht. Ja, das geht einfach nicht, sondern diese Geschichte muss raus. Und das ist so, wie andere Mütter dann sagen, ich nehme mir einmal in der Woche eine Stunde Zeit und gehe zum Sport. So sage ich mir, ich nehme mir jetzt die Zeit für mich und schreibe an meinem Roman. Und ich glaube, das hat einfach auch ein bisschen was mit seelischer Gesundheit zu tun. Und das hat nichts damit zu tun, dass man die Kinder vernachlässigt. Wenn man ehrlich ist, man schreibt natürlich auch nicht, während die Kinder hinter einem die Bude abfackeln, ja, sondern man schreibt dann, wenn entweder die Kinder schlafen, während der Mittagsschlafzeit zum Beispiel, wenn die Kinder abends im Bett sind, schreibt man, oder wenn beide gerade ganz harmonisch miteinander spielen oder so. Gut, meine Kleine spielt jetzt noch nicht, aber wenn die Kleine schläft und die Große jetzt mit sich selber puzzeln will, ich habe das Glück, dass sie das tatsächlich will, also sie sagt auch manchmal, Mama, ich will jetzt alleine puzzeln, mach du was anderes, dann okay. Schreibe ich.
Mache ich auch was anderes.
Ja, dann sage ich, okay, dann schreibe ich jetzt. Und ich habe auch meinen Laptop, auf dem ich schreibe, in ihrem Spielzimmer. Also wir hatten, ja, die war lange verwöhntes Einzelkind, sie hat ein Spielzimmer. Da steht mein Laptop und während sie spielt, schreibe ich. Natürlich immer mit dem Wissen, wenn sie jetzt kommt, nach 3 Minuten, nach 10 Minuten, nach 20 Minuten, dann wird der Laptop zugeklappt und dann bin ich für mein Kind da. Aber ich brauche nicht sagen, ich muss jetzt ein schlechtes Gewissen haben, weil ich 2 Kinder habe und trotzdem schreibe. Das ist kompletter Unsinn. Sondern, also ich sehe das auch immer so ein bisschen wie im Flugzeug, wenn man, jetzt fliegen ja gerade keine, aber wenn man im Flugzeug sitzt, sagt die Stewardess immer, bevor sie einem anderen die Maske aufziehen, ziehen sie ihre eigene Maske auf. Ja? Mhm. Also wenn es mir als Mama gut geht und wenn ich mir auch die Erlaubnis gebe, mich gut zu fühlen, egal wie, und wenn es das Schreiben ist, dann ist es halt das Schreiben. Dann kann ich für meine Kinder da sein. Dann bin ich entspannt und dann bin ich auch zufrieden und kann ganz viel zufriedener mit meinen Kindern umgehen, als wenn ich die ganze Zeit das Gefühl habe, ihr nehmt mir alles weg. Ich muss 24/7 für euch da sein und ich habe keine Minute für mich. Dann, ich glaube, dann kommt es eher zu diesem, das hört sich jetzt ganz fies an, aber dass man so ein bisschen Schuldgefühle auf die Kinder überträgt. Also so, ihr nehmt mir meine ganze Zeit. Und so ist es ja nicht. Also diese Kinder sind ja ein wahnsinniges Geschenk und die Zeit ist ja überhaupt nicht verschwendet mit denen. Aber ich glaube, man muss sich einfach das Recht rausnehmen, auch mal zu sagen, jetzt bin ich Autorin, jetzt bin ich Autor, jetzt bin ich bei einem Moment nicht Mama oder Papa, sondern jetzt bin ich einfach ich oder dann bin ich eben diese Figur in der Geschichte. Ja, das finde ich, ist Erlaubnis zum Schreiben geben.
Ja. Und es ist ja, wie du gerade sagtest, man sorgt ja trotzdem dafür, dass das Kind gut versorgt ist. Ja, man setzt es ja nicht einfach in die Ecke und sagt, sieh zu, wo du bleibst. Ja, ich bleib jetzt 3 Stunden, sondern es ist ja, und das finde ich halt auch so sehr schön. Und das, da müsste ich mir Erlaubnis zu geben, wo ich das jetzt auch schon ein bisschen besser kann. Manchmal setze ich mich gar nicht erst hin, wenn ich weiß, ich könnte in 5 Minuten wieder unterbrochen werden. Also wenn ich weiß, ich habe jetzt nur 20 Minuten, früher war das ganz extrem, da hatte ich das Gefühl, ich brauche jetzt mindestens 2 Stunden, um da so richtig reinzukommen und dann abzutauchen. Mhm. Diesen Luxus hat man als Mutter ja tatsächlich nicht, weil es steht immer jemand neben einem und will irgendwas, permanent. Und bei mir ist es auch noch so, ich arbeite mit AirPods, also mit den Kopfhörern, die noch Noise Cancelling sind. Also das heißt, ich höre tatsächlich nichts mehr. Und auf einmal steht dann irgendein Kind neben mir und sagt, Schock. Kann ich einen Kakao? Kann ich dies? Kann ich das? Und dann bin ich immer so, okay. Und weil ich bin dann halt teilweise so weg. Und dann, aber mir dann die Erlaubnis zu geben, das machst du ja anscheinend, zu sagen, okay, egal wie lange ich jetzt habe, egal wie lange sie puzzelt, diese 3, 5, 10, 20 Minuten nehme ich mir. Und oft ist es ja so, wenn ich denke, nee, jetzt, das lohnt sich jetzt nicht, dann spielen sie viel länger, als man so denkt. Und dann denkt man, ja, jetzt, genau. Das hätte ich aber. Irgendwie, jetzt hätte ich mindestens eine halbe Seite schreiben können oder so, ja.
Genau.
Das heißt, sich auch da die Erlaubnis vielleicht auch nicht zur Perfektion zu geben, sondern erstmal einfach zu machen und dann zu gucken, was passiert, ja.
Ja, also die Angst, die ich am Anfang auch oft hatte, ist genau, also wie du gerade angedeutet hast, ja, wenn man eine längere Phase hat, dann weiß man, jetzt kann ich mich voll gut konzentrieren, jetzt kann ich mir die letzten 4 Seiten nochmal durchlesen, genau in die Szene reinkommen und dann da weiterschreiben und so. Wenn ich nur 3 Minuten habe, dann kann ich nicht in 3 Minuten die letzten 4 Seiten lesen, dann schreibe ich keinen Satz. Ja? Okay. Der Punkt ist aber, wenn ich natürlich über den Tag verteilt mir diese 3 Minuten immer nehme, natürlich weiß ich nach 4 Stunden noch, was ich vor 4 Stunden geschrieben habe. Da ist es gar nicht notwendig, dann tatsächlich nochmal sich groß einzulesen in die Szene, weil man ja eigentlich noch drin ist. Also man kann dann tatsächlich über den Tag verteilt sich diese Minütchen zusammenklauen. Ja? So morgens 3 Minuten, mittags 10, abends 15 oder so. Und man weiß ja noch, wo man war und kommt eigentlich viel besser in die Szene rein, finde ich. Also es ist nicht notwendig, dann sich so lang wieder reinzulesen, sondern es ist alles noch präsent. Mhm. Und darum funktioniert es dann eigentlich trotzdem. Ja. Ja. Und das Zweite, was natürlich auch fies ist, wenn man sowas macht, ist, gerade als Mutter, es gibt wahrscheinlich auch Väter in Elternzeit, die auch schreiben, ja, für die gilt es natürlich genauso. Ich glaube, nur der Großteil sind tatsächlich die Mütter. Der Haushalt bleibt liegen. Wenn ich weiß, ich habe jetzt 5 Minuten Zeit, dann muss ich mich entscheiden, schreibe ich die 5 Minuten oder putze ich in 5 Minuten die Küche?
So. Bei mir ist es das Schreiben.
Man muss sich dann auch mal die Erlaubnis geben zu sagen, hey, dann sieht die Küche einfach jetzt noch 2 Stunden aus wie ein Schlachtfeld. Ich mache die Küche nachher. Mhm. Ja, oder morgen, egal. Also es muss ja nicht total verwahrlosen. Ja, das ist die andere Seite. Man muss schon immer wieder neu entscheiden, mache ich jetzt den Haushalt oder schreibe ich jetzt? Aber jeder vernünftige Mensch wird spüren, was jetzt gerade in dem Moment wichtiger ist und was jetzt leiden kann, mal kurz. Ja.
Es sei denn, total in einer Szene und will gar nicht weiterschreiben und denkt sich dann, auch aufräumen ist doch jetzt mal ganz wichtig gerade. So geht es mir dann, dass ich denke, oh jetzt, also wenn ich merke, dass ich Lust zum Aufräumen habe, dann stimmt mit dem Schreiben gerade irgendwas nicht.
Sehr guter Punkt. Das geht, glaube ich, auch ganz vielen so. Das ist wie wenn man zu viel hat irgendwie und man denkt, oh, das ist so viel, ich fange lieber erst gar nicht an, weil ich nicht weiß, wo ich anfangen soll.
Ja.
Naja. Genau. Das ist, genau. Also wenn es Putzen Spaß macht, dann muss man nochmal neu überlegen.
Kann man dann ja beim Putzen machen.
Genau. Aber andererseits, vielleicht ist das Putzen dann auch eine Möglichkeit, nochmal den Kopf freizukriegen, nochmal neu reinzudenken und dann klappt es wieder.
Ja, das stimmt.
Also kann ja auch sein, ja.
Ich gehe jetzt zwar gerade so ein bisschen vom Thema Erlaubnis, sich Erlaubnis geben weg, aber weil du hast das eben gerade angesprochen, 9 Romane in 2 Jahren. Und zwar auch durch zusammengeklaubte Minuten hier und da.
Ja.
Mal ist der Mittagsschlaf länger, mal ist er kürzer. Und es geht ja nicht nur Müttern so, es geht ja auch Menschen so, die, keine Ahnung, hauptberuflich irgendwo in einem großen Konzern sind und ständig 60 Wochen haben oder noch sich um was weiß ich wen kümmern müssen, Tiere, andere Angehörige oder wie auch immer. Mhm. Es sind ja nicht nur die Mütter, aber bei den Müttern ist es, glaube ich, sehr offensichtlich, weil dass man ständig, man manchmal einfach nicht mehr über seine freie Zeit verfügt. Also sagen wir mal, man ist nicht mehr Herr seiner Zeit oder Herrin. Ja. Was hast du noch so für Produktivitätstipps? Also wie hast du das geschafft, außer Minuten zusammen zu glauben?
Oh Gott, keine Ahnung. Ich glaube, das ist tatsächlich auch eine Konzentrationssache. Also die Erfahrung oder so, dass es geht. Einfach mal die Erfahrung zu machen, dass es geht. Einfach probieren. Also hätte mir davor jemand gesagt, du hast jetzt 3 Minuten Zeit zu schreiben, schreib was Gutes. Und ich sage, oh Gott, nein, Panik, wie soll ich denn jetzt in 3 Minuten irgendwas produzieren, was auch noch Sinn macht oder einigermaßen Sinn macht, reicht ja. Egal, einfach mal irgendwie alle Zweifel über Bord werfen, einfach mal machen. Es kann ja nichts schief gehen. Also ich habe ja, wir haben ja Computer ein Glück, ich kann was tippen und ich kann es danach wieder löschen, wenn es Mist ist. Es ist egal. Ich kann es auch tippen und kann es überarbeiten später. Es ist egal. Ich muss es nur erstmal tippen. Es muss halt erstmal da sein. Also aus nichts kann ich nichts machen. Sobald irgendwas da ist, kann ich was damit machen. Und wenn dieses irgendwas, in diesen 3 Minuten kann ich irgendwas machen. Ja? Und vielleicht da einfach mal die Ängste sein lassen und nicht in Panik verfallen, einfach sagen, okay, jetzt mache ich. Ja? Es wird zum Beispiel vielen so gehen, wie du jetzt vorher gesagt hast, die einen langen Arbeitstag haben, nach 10 Stunden Arbeit nach Hause kommen oder 8, ja. Bei vielen werden es wahrscheinlich 10 sein mit Fahrtweg. Da hat man den Kopf so voll, wenn man dann sagt, jetzt setz dich mal hin und schreib was, denken die wahrscheinlich, erzähl mir was anderes. Ich mache jetzt den Fernseher an und lass mich berieseln. Aber tatsächlich ist es wahrscheinlich der Fall, wenn die sich dann hinsetzen. Also wenn sie schreiben wollen, wenn sie das in sich tragen und sie kommen nach 10 Stunden nach Hause und sagen, okay, ich würde mich jetzt so gern hinsetzen und die Füße hochlegen, aber ich setze mich jetzt hin und schreibe was. Am Ende wird es doch gut. Mhm. Und das ist das Komische oder der Zauber, glaube ich, an der Sache. Wenn man es dann doch versucht, einfach so, dann wird es vielleicht doch gut.
Ja.
Und vielleicht muss man da einfach mal sagen, okay, ich würde so gern die Füße hochlegen, aber ich mache es jetzt nicht. Ich setze mich jetzt einfach hin und jetzt schreibe ich und wenn es Mist wird, dann ist es Mist, ist doch mir egal. Ja, sieht ja keiner.
Und ich glaube auch tatsächlich, dass dieser, dass das auch wieder was mit Erlaubnis geben zu tun hat und zwar die Erlaubnis dazu, dass es nicht perfekt sein muss. Also du hast am Anfang gesagt, setz dich hin und schreib was Gutes in 3 Minuten. Wenn man den Anspruch hat, das muss jetzt was Gutes sein, das muss schon perfekt sein in dem Moment, dann fängt man natürlich nicht an, weil man denkt, das geht ja gar nicht. Und sobald man, glaube ich, das im Kopf hat, das geht nicht, dann geht es auch nicht. Aber wenn man sich, so wie du das sagst, einfach mal macht und guckt, was bei rauskommt, dann ist das oft viel, viel besser, als man so denkt. Ja, und dann guckt man es hinterher an und denkt, oh ja, komm, so schlimm ist jetzt auch nicht. Also löschen brauche ich das jetzt nicht wieder, ja. Mhm. Es gibt einen Satz, den habe ich mal auf Englisch heißt der Insight comes, nee, wie rum, kurz überlegen. Action comes rarely from insight, but insight from action. Also das heißt, du kannst nicht erst nachdenken und dann ins Handeln kommen, sondern du solltest es andersrum machen, du solltest handeln und daraus folgt dann die Einsicht oder die Erkenntnis, mit der du dann dann weiterarbeiten kannst und dann die nächsten Handlungsschritte ableiten kannst. Aber erstmal ins Handeln kommen, um quasi einfach so um Daten zu sammeln, ja, um zu gucken, was passiert denn hier gerade oder wie fühlt sich das an, wie funktioniert das? Und dann kann man mit diesen Erkenntnissen dann weiterarbeiten. Ja?
Und das finde ich halt. In Bezug aufs Schreiben würde ich das auf jeden Fall unterschreiben. In Bezug aufs Leben wäre ich da ganz vorsichtig. Also auf den Alltag. Da wäre ich immer die Fraktion erst denken, dann handeln. Wenn ich erst abbiege und mir dann überlege, ob die Ampel jetzt doch rot war, dann ist es ein bisschen schlecht.
Aber wenn du nicht weißt, was passiert, also wenn du immer nur sitzt und denkst, was wäre, wenn, was sollte ich das jetzt machen oder nicht oder wie, wenn du jetzt zum Beispiel einen neuen Job annehmen oder sowas, ja, das kannst, du kannst es nicht vorher wissen. Du musst, im Grunde genommen musst du es ausprobieren und dann kannst du entscheiden, war es richtig, ich meine, ein neuer Job ist jetzt schon was Großes, ja, aber auch mit kleineren Dingen, ja. Soll ich das neue Hobby jetzt mal, soll ich jetzt mal zu dieser, keine Ahnung, Jazzdance-Unterricht, soll ich da mal hingehen, dieser Gruppe, die da bei uns im Dorf ist? Und dann denkst du, oh ja, weiß nicht. Und dann machst du es einfach und denkst, oh ja, guck mal, ist eigentlich ganz lustig. Oder du denkst, nee, ist überhaupt nichts für mich, aber ich finde die Bewegung ganz nett, also gehe ich nächstes Mal zum Volleyball oder was weiß ich was, ja?
Ja.
Also ich glaube tatsächlich, dass es sich dazu die Erlaubnis zu geben, dass es halt auch mal nicht perfekt ist und ich einfach mal gucke, was passiert, wenn ich es mache.
Das finde ich auch sehr schön. Ich glaube, da wären ganz viele von sich selber überrascht, wie gut das Ergebnis dann doch wird. Ja. Also wenn man einfach tatsächlich sich diese Erlaubnis gibt, auch mal zu scheitern und zu sagen, okay, vielleicht muss ich es nachher wieder löschen, vielleicht aber auch nicht, ich probiere es mal.
Ja.
Also ich glaube, ganz viele wären hinterher überrascht und würden es durchlesen und sagen, wow, in 3 Minuten habe ich das echt gut gemacht. Also
ja. Und manchmal, wie gesagt,
mehr als das ist löschen.
Ja, und ich denke tatsächlich, wir haben ja oft mehr als 3 Minuten, wenn wir es, also ne, wenn wir gehen davon aus, das sind vielleicht nur 3 und dann sind es halt meistens viel, viel mehr und dann sind wir froh, dass wir es gemacht haben. Ja.
Ja. Und von dem abgesehen kann man ja sagen, ich schreibe jetzt mal, sagen wir 5 bis 10 Minuten, ich probiere es aus und wenn ich dann Mist ist, dann kann ich immer noch die Füße hochlegen und Fernsehen gucken.
Genau.
Ja, aber dann hat man es wenigstens probiert.
Ja.
Und wer weiß, vielleicht schreibt man dann doch 2 Stunden nach einem 10-Stunden Arbeitstag. Man weiß es nicht.
Ja, weil es so entspannt ist. Ja. Wir haben ja schon im anderen Interview gesagt, bei uns ist das ja wie Selbstunterhaltung, ja, zu schreiben.
Ja.
Also das ist fast schöner als Selbstunterhaltung, also als berieselt werden, weil man einfach das in seinem eigenen Kopf kreiert. Und dazu ist mir nämlich auch noch eingefallen, das hat nämlich auch was mit Erlaubnis geben zu tun. Eigentlich Wahnsinn, was alles mit Erlaubnis geben zu tun hat. Das zu schreiben, was man möchte. Ja, also weil bei mir ist es zum Beispiel so, ich schreibe ja Liebesromane. Ich habe ganz große Mühe damit gehabt, am Anfang Menschen zu erzählen, also aus meinem Umfeld, dass ich Liebesromane schreibe. Weil wenn ich sage, ich schreibe, also, oh, kenne ich was von dir? Und das ist immer so, dann erwarten die immer, dass das so hochliterarisch ist. Nicht mal so, ja, so. Liebesromane. Und dann, also dieses Selbstbewusstsein zu entwickeln, dass ich halt Liebesromane schreibe, ja, dass ich mir die Erlaubnis zu geben, dass ich das mache und dass ich jetzt nicht irgendwas Hochliterarisches oder ein Thriller oder was weiß ich was schreiben muss, nur weil ich das Gefühl habe, das ist das, was erlaubt ist quasi oder was besser angesehen wird. Sondern nein, ich schreibe gerne Liebesromane, ich lese gerne Liebesromane, dementsprechend habe ich mir diese Erlaubnis gegeben. Und bei dir ist das ja auch so, hast du ja gesagt im anderen Interview, du erlaubst dir, in Welten reinzugehen und Personen reinzugehen und Dinge zu erleben, die du im eigenen Leben niemals tun würdest. Ja, das finde ich auch total spannend. Ja.
Ja. Und ist aber auch tatsächlich so, also ich bin ja eigentlich im normalen Leben Deutschlehrerin. Ich glaube, also ich bin jetzt in Elternzeit, aber ich glaube, wenn ich wieder in diesem Beruf bin und irgendwelche Eltern denken, dann was, die hat einen Roman geschrieben, die denken nämlich auch, das sei irgendwas Hochgeistiges oder so. Ja, dabei sind es einfach, das sind Unterhaltungsromane. Es geht einfach um Unterhaltung. Es geht nicht, ich möchte keinen Literaturnobelpreis gewinnen, ja. Ich möchte einfach nur Menschen gut unterhalten mit diesen Geschichten. Und das ist, ja, also auch dem Anspruch, anderen nicht gerecht zu werden. Ja, sondern nur dem eigenen Anspruch. Das ist auch eine Erlaubnis, die man sich gibt.
Ja.
Oder eben auch, dass es jemandem nicht gefällt. Es wird immer so sein. Ja, also ich glaube, jedes Buch, was auf der Welt ist, findet mindestens einen Leser, der sagt, das ist das Beste, was ich je gelesen habe. Und findet mindestens einen Leser, der sagt, ich habe es weggeleckt, mir gefällt es überhaupt gar nicht. Ja.
Ja.
Und das ist also, ja, wenn man schreibt, muss man das schreiben, was man selber möchte und vertreten kann. Ich glaube, sonst wird es komisch, wenn man sich dann verbiegt und das schreibt, von dem man denkt, dass es andere gerne lesen würden.
Ja, ich glaube, das
dann funktioniert irgendwie komisch.
Ja. Ja, weil sonst, das ist ja einfach nicht mehr echt.
Ja?
Ja. Man muss sich halt manchmal dann dahinstellen und sagen, ja gut, weil ich bin halt ein Liebesromanleser. Ja. Auch wenn es andere vielleicht zu seicht finden.
Nö, aber du, Erlaubnis zu Fehlern und so, das ist ja beim Publishing auch so, ne? Also wenn man jetzt Self-Publishing macht oder so, da unterlaufen einem ja auch Fehler.
Mhm.
Also ich glaube, wenn ich vorher gewusst hätte, was da so alles passiert, hätte ich auch gedacht, nein, mache ich nicht. Aber da muss deswegen man auch einfach mal machen und gucken, was passiert.
Genau, und daraus lernt man dann und dann sagt man auch, nächstes Mal mache ich es vielleicht anders oder ich mache es halt nicht mehr selber, so wie bei dir jetzt, wo du sagst, nee, das ist einfach nichts für mich. Ich bin eher ein Verlagsmensch, der den Veröffentlichungsteil gerne dann abgibt, ja, weil ich schreibe halt lieber.
Aber du machst ja wahnsinnig gerne Self-Publishing, oder? Also du hast ja 7 Romane, oder? Sind es 7? Ich habe 7 jetzt gefunden.
Sind es im Moment 6. Der 7. kommt im Dezember, hoffentlich.
Ja, und in einem Jahr oder was? Weil ich habe geguckt, ich habe mal gedacht, so, okay, ich google die jetzt mal. Und habe dann geguckt und dachte so, was? Die ist ja noch schlimmer als ich.
Bei mir ist es halt tatsächlich, ich musste mir die Erlaubnis dazu geben. Also ich habe angefangen zu schreiben vor knapp 20 Jahren. Also ernsthaft, ja. Und bin dann aber, ich habe früher als Journalistin gearbeitet. Das heißt, ich bin pro Zeile bezahlt worden als freie Journalistin. Und ich habe gelernt, unglaublich schnell zu schreiben und zwar in einem Rutsch. Also da wird nicht mehr viel überarbeitet. Mhm. Und das ist bei der Zeitung, die ist dann, wird gedruckt. Klar sollte das auch alles richtig sein, aber es liest ja auch nochmal jemand drüber, ein Redakteur und so weiter. Da ist das auch okay. Und dann habe ich aber immer das Gefühl gehabt, beim Bücherschreiben darf man das nicht. Da muss man das ganz, ganz, ganz lange überarbeiten. Und das kann ich nicht. Das macht mich irre. Also das ist tatsächlich, ich habe die Bücher geschrieben und dann habe ich sie weggelegt, weil ich habe sie nicht überarbeitet, sondern habe dann was Neues angefangen. Deswegen hat es 20 Jahre ungefähr gedauert, bis ich meinen ersten Roman dann auch veröffentlicht habe, weil ich da dann auch von jemandem aus den USA, der hat gesagt, also er macht es so, er schreibt ungefähr 1000 Worte und dann geht er zum Anfang zurück, redigiert das und dann hat er gerade so einen Schwung und schreibt dann weiter, wieder 1000 Worte, dann geht er wieder zum Anfang dieser 1000 Worte ungefähr, grob, zurück. Oh Gott. Dann hat er wieder überarbeitet, hat er wieder den Schwung, dann schreibt er die nächsten und so weiter. Das nennt er Cycling, ne? Also immer so im Kreis sozusagen.
Und da habe ich gedacht, wow,
das ist ja cool.
Das würde ich heute nicht mehr schreiben.
Das mache ich auch. So, das habe ich gemacht. Und er hat auch gesagt, danach, er guckt die Geschichte nicht mehr an, danach. Weil er ist dann ja fertig damit. Dann macht er die nächste.
Okay, hat es funktioniert bei dir?
Super. Das ist perfekt. Das ist genau meine Arbeitsweise. Wenn ich vor etwas sitze und ein Roman habe mit 100.000 Worten und ich soll den überarbeiten, ich mach das nicht. Dann wird der nie erscheinen. Wenn ich so arbeite und es dann an meine Lektoren gebe, ich mache so gut, wie ich kann. Also ich überarbeite auch, aber ich mache es immer in diesen Schleifen. Dann gebe ich es an meine Lektoren, die überarbeiten es noch einmal und fertig. Und das funktioniert für mich gut.
Niemals. Ja.
Und das ist aber tatsächlich, dafür musste ich mir die Erlaubnis geben, so arbeiten zu dürfen, weil das
ja
nicht der Norm entspricht im Grunde genommen. Aber es ist genauso, wie du sagtest mit dem, was, du hast 9 Romane in 2 Jahren geschrieben. Eigentlich arbeitet man doch mindestens ein Jahr an einem Roman. Das ist genau das Gleiche. Dieses, ich mache es halt anders und es kommt auch ein Buch dabei raus und dieses Buch, und deswegen brauche ich immer eine Lektorin, weil die muss mir das abnehmen sozusagen. Also die muss das absegnen, die muss sagen, das ist wirklich in sich alles konsistent und stimmig. Und ich kann einfach schnell schreiben. Also weil ich es einfach als Journalistin gewohnt war, das zu tun. Und deswegen, aber das, also diese Erkenntnis brauchte ich. Und seitdem sind es, als ob so die Fluttore geöffnet sind. Ja, ich bin irgendwie, jetzt kommen die ganzen Geschichten, die ich 20 Jahre irgendwie aufgestaut habe, und zack, jetzt kommen sie alle raus irgendwie.
Wahnsinn. Das ist total toll, echt, das ist total faszinierend. Weil ich habe so geguckt und dachte so, wow, das Intervall ist irgendwie unter 2 Monaten von den Veröffentlichungen.
Ja.
Ja, es ist jetzt November und es sind, ja.
Ja.
Echt Wahnsinn. Nee, aber das könnte ich niemals. Aber ich glaube, da sind wir auch wieder bei sich die Erlaubnis geben. Es gibt halt nicht die Arbeitsweise, die jeder machen muss, sondern man muss für sich selber ausprobieren. Das funktioniert bei mir, das funktioniert bei mir nicht. Und keiner wird da stehen mit dem Zeigestock und sagen, so darfst du aber nicht. Ja?
Ja.
Ein Autor ist ein Individuum, eine unabhängige Person. Und keiner steht neben diesem Autor und sagt, so darfst du nicht. Und auch kein Ratgeber und auch kein Podcast und auch kein YouTube-Video und auch kein anderer Autor. Schreib so, wie das für dich passt und fertig. Also da bin ich echt so ein, ja, da würde ich, glaube sofort so ein Schutzwall hochmachen, wenn mir jemand sagt, du musst jetzt so schreiben. Dann würde ich sagen, nee, mache ich nicht, mach so, wie ich das will.
Ja, aber das erfordert viel Selbstbewusstsein, ja. Und vielleicht bringt das auch tatsächlich, hat das dein Job auch mit sich gebracht, dass du auch siehst, wie unterschiedlich Menschen sein können, was das Thema Arbeiten und Lernen angeht, weil wenn du so 30 Schüler vor dir hast, siehst du ja auch, der hat die Stärke, der macht so, und trotzdem kommen sie beide irgendwie zum Ziel, weil sie halt auf ihre Art und Weise das machen. Dieses Selbstbewusstsein hatte ich nicht, weil ich immer dachte, so wie ich es mache, ist es nicht richtig. Das geht als Journalistin, aber nicht als Autorin. Da darf ich das nicht. Und als ich dann gemerkt habe, es gibt Menschen, und dieser Autor aus den USA, der hat irgendwie 160 Romane veröffentlicht, ja, und oh Gott, hat genug Leser, ja, die gehaufen und auch sich nicht beschweren und so weiter. Und es heißt ja auch nicht, dass es von minderer Qualität ist, es ist einfach nur eine andere Arbeitsweise. Und bis ich das herausgefunden habe, ist echt, also ich habe viele, viele Jahre verschenkt, weil ich immer dachte, ich mache es falsch. Ich kann das.
Okay.
Ja. Und das finde ich total cool, dass du dieses Selbstbewusstsein hast und sagst, nö, jeder macht das so, wie er das für richtig hält. Ja? Also das ist das.
Aber ich glaube, vielleicht kam das auch daher, dass ich am Anfang dachte, ich veröffentliche das ja nicht.
Ja.
Also am Anfang habe ich ja geschrieben und dachte, ja, ich schreibe das ja für mich. Also ich schreibe das auf, weil die Geschichte halt raus muss. Aber mein Gedanke war jetzt nicht so, oh, hoffentlich gefällt es jemandem, sondern es war eher dieses Provozierende bei meiner Schwester, dass ich dachte, ich schreibe das jetzt so, dass du es nicht weglegen kannst. Und ich war mir sicher, wenn ich das so schreibe, das kann sie nicht weglegen. Ich war mir wirklich sicher, weil ich war mit diesem Roman fertig und habe den dann, glaube ich, 3 oder 4 Mal selber durchgelesen. Kannte den in- und auswendig und habe trotzdem immer weiter gelesen. Also nicht mal ich selber habe dann gedacht, ach, den kann ich jetzt einfach weglegen. Ja. Sondern ich habe selber weiter gelesen und dann wusste ich, sie kann es nicht weglegen. Und vielleicht kam dadurch auch so ein bisschen diese Sicherheit, doch, es funktioniert. Ja. So wie du das machst, so funktioniert es. Und bei jemand anderem funktioniert es anders. Und wie du sagst, in der Schule, man sieht 700 Kinder und jedes lernt halt anders. Wir sind halt Menschen, wir sind halt anders. Das, ja, das muss man so halt akzeptieren. Und da ist auch wieder die Erlaubnis, du musst ja als Mensch die Erlaubnis zu geben, du selber zu sein. Mhm. Und es so zu machen, wie das für dich passt. Mhm. Und auch mal zu sagen, ach, der erfolgreiche Autor mit 30 Millionen verkauften Büchern macht es anders. So what? Ja, ich mache das so.
Ja. Und ich tatsächlich zum Abschluss würde ich da nochmal eine Sache gerne auch zu sagen. Der Punkt ist dabei, sich selbst die Erlaubnis zu geben, weil wir warten ganz oft darauf, dass Leute von außen einem die Erlaubnis geben, sei es halt der Verlag, der das Buch annimmt oder nicht, ja, die Leser, die sagen, es ist gut oder schlecht. Wie gesagt, es gibt immer welche, die finden es super, es gibt immer welche, die finden es halt nicht super. Es geht um niemand anderen, es geht nur um uns selbst. Nur wir selbst können uns die Erlaubnis geben, weil wenn wir darauf warten, dass andere das tun, dann können wir echt lange warten, weil das wird nie in der Form kommen. Und selbst wenn die Erlaubnis kommt, reicht sie oft nicht. Ja? Sondern man muss an den Punkt kommen, dass man sich selbst ganz offiziell die Erlaubnis gibt. Dass ich mache das jetzt einfach so. Und ich probiere es nur probier's einfach aus.
Selbst wenn, ich möchte da noch eine ganz kurze Geschichte erzählen. Und zwar habe ich mal einen Roman an die Literaturagentur geschickt. Ja, weil ich dachte, okay, in die Verlage kommt man eh nur rein über Literaturagentur. Ich weiß nicht, ob das stimmt oder ob ich das nur so empfinde, aber ich habe irgendwie das Gefühl, ohne Literaturagentur geht's gar nicht, da legen die Verlage sowieso alles weg. Ich hoffe, es ist nicht so. Egal, auf jeden Fall habe ich den an die Literaturagentur geschickt und die hat dann zurückgeschrieben, ja, sie fände die Story total gut, der Schreibstil gefällt ihr wahnsinnig gut, aber die Protagonistin, also die Heldin dieses Romans, darf nicht am Ende leer ausgehen. Sondern ich müsste das so umschreiben, dass sie, da tauchen 2 verschiedene Männer auf, ich muss es so umschreiben, also sie kann es nur nehmen, wenn ich so umschreibe, dass die Protagonistin einen von den beiden dann am Ende bekommt, also mit einem von beiden zusammenkommt, am besten mit dem Kindergartenfreund. Und dann habe ich mir das überlegt und dann dachte ich, ich kann das schon umschreiben, aber dann ist es Schrott. Und ich habe es dann spaßhalber mal gemacht. Ich habe das dann das Ende quasi umgeschrieben und habe mir das dann nochmal durchgelesen und dachte, nee, jetzt ist es Schrott, jetzt gefällt es mir überhaupt nicht mehr. Und habe es dann meiner Schwester geschickt und habe gesagt, hey, Johanna, lies mal bitte das Ende. Und da hat sie gesagt, hey, warum hast du das jetzt geändert? Jetzt ist es aber blöd, jetzt ist es doch total flach. Da habe ich gesagt, ja, aber so wollen die das anscheinend. Und hat sie gesagt, wer will das so? Also das war so, ja, in dem Moment, wo man halt das macht, was die anderen wollen, kann es halt schon passieren, dass man das selber dann nicht mehr gut findet. Ja. Und da habe ich dann tatsächlich mit mir auch gehadert und dachte, möchte ich jetzt zu dieser Literaturagentur, die aber eigentlich das, was ich schreibe, anders will? Oder will ich das schreiben, was ich will? Und dann dachte ich, nein, ich habe noch ein paar Jahrzehnte Zeit, ja, und ich werde irgendwann jemanden finden, der das, was ich so schreibe, auch so will.
Ja.
Und also die Leser habe ich ja schon gefunden und ich hoffe, ich werde irgendwann die Agentur finden, zu der das passt und den Verlag finden, zu dem das passt. Aber ich bin mir sicher, es wird sich finden und ich kann es nicht umschreiben, sonst ist es Schrott.
Das finde ich gut. Also das finde ich
ist einfach so.
Ja, aber es ist ein tolles Selbstbewusstsein, mit dem viel mehr Autorinnen noch daran gehen sollten, dass sie halt sich selbst die Erlaubnis geben, Dinge zu tun oder auch nicht zu tun, so zu arbeiten, wie sie wollen, sich die Zeit so einzuteilen und tatsächlich nur auf das zu hören, was aus einem selbst rauskommt. Ist das richtig oder ist das falsch für mich jetzt gerade? Ja. Und das kann für jemand anders ganz anders sein, aber was ist für mich in diesem Moment richtig oder falsch? Also.
Genau. Und da würde ich nur wirklich zu jedem Einzelnen sagen, traut euch, macht das, was ihr richtig findet und das, was euer Herz sagt, was ihr schreiben müsst und wie ihr schreiben müsst, macht genau das.
Sehr schön. Punkt. Das sind doch schöne Schlussworte. Jetzt sag noch mal ganz kurz, wenn jemand mit dir in Kontakt treten möchte, weil er einfach mehr über dich und deine Bücher und deine Arbeitsweise und wie du das als Mutter so machst und wozu dir die Erlaubnis gibst, wissen möchte, wo findet er dich? Oder sie?
Am besten dich. Wir bleiben beim Du. Gerne über Instagram unter Gisela B. Schmidt, Autorin. Auch über Facebook, aber Facebook bin ich tatsächlich nicht so aktiv. Also am besten tatsächlich über Instagram eigentlich. Auch gerne eine Nachricht schreiben. Ich antworte auch gerne, sobald ich Zeit dazu habe.
Sobald die 3 Minuten nicht mit Schreiben ausgefüllt
sind. Genau.
Alles klar. Liebe Gisela, vielen, vielen Dank für dieses Interview. Es war ganz wunderbar.
Ich danke dir. Es hat total Spaß gemacht. Dankeschön.
Sehr schön.
Wenn du noch mehr darüber wissen möchtest, wie andere Autorinnen ihre Bücher veröffentlichen, Marketing betreiben oder mit den alltäglichen Sorgen im Leben einer Autorin umgehen, dann schau auf der Website www.liebeautorin.de vorbei. Dort kannst du deine E-Mail-Adresse hinterlassen und bekommst eine Anleitung für den emotionalen Erste-Hilfe-Kasten für Autorinnen von mir, sowie immer alle aktuellen Infos zu neuen Interviews. Ich freue mich, wenn wir uns dort oder auf Instagram oder Facebook noch weiter austauschen. In den sozialen Medien findest du mich unter Autorin Julia Sterling. Vielen Dank fürs Zuhören.